Hallo und herzlich willkommen zu Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Eigentlich wollte ich mich in dieser Folge mit dem nächsten Roman beschäftigen, Death in the Clouds, Tod in den Wolken. Aber weil es die 150. Folge ist, kehre ich nochmal zurück zu Three Act Tragedy und zwar mit einem besonderen Blick. Nämlich mit einem Blick auf drei Verfilmungen von 1986, 2010 und 2018. Ich habe mich ganz am Anfang mal dagegen entschieden, in meinem Podcast auch die Verfilmungen mit aufzunehmen, weil ganz einfach die Drehbücher nicht von Agatha Christie sind und es wäre sonst auch sehr viel geworden. Aber natürlich ist es spannend, die unterschiedlichen Umsetzungen und vor allem auch die unterschiedlichen Darstellungen von Hercule Poirot zu genießen oder eben auch nicht. Insofern eine Art Sonderfolge zur 150. mit drei Verfilmungen. Allerdings spielt Poirot nur in zweien dieser Verfilmungen eine Rolle. Es geht nämlich zunächst um den TV-Film Murder in Three Acts von 1986 mit Peter Ustinov oder Sir Peter Ustinov als Hercule Poirot. Dann um den TV-Film, es sind alles Fernsehfilme heute, Three Act Tragedy von 2010 mit David Suchet als Hercule Poirot. Und dann noch um den französischen Fernsehfilm Mörderische Spiele, Drama in drei Akten von 2018. In diesem Film wird allerdings die Romanhandlung in das Frankreich der späten 50er übertragen, mit völlig anderen Figuren und auch ohne Hercule Poirot. Aber eine interessante Verfilmung. Ganz allgemein gesagt, ich komme leider in dieser Folge nicht ohne Spoiler aus, sonst hat das irgendwie wenig Sinn, wenn man die Verfilmungen mit dem Original vergleicht. Zunächst also geht es ins Jahr 1986. 51 Jahre nach dem Erscheinen des Romans spielt Peter Ustinov den Hercule Poirot in einer Fernsehverfilmung. Nach zwei recht erfolgreichen Kinofilmen in den 70ern spielte Peter Ustinov Mitte der 80er dann den belgischen Meisterdetektiv in drei nicht ganz so erfolgreichen amerikanischen Fernsehproduktionen. Die letzte davon, 1986 ausgestrahlt, war Murder in Three Acts. Im deutschen Fernsehen lief sie unter dem Titel Mörderische Partys. Die deutsche Fassung ist meines Wissens, also Stand April 2025, aktuell nicht greifbar. Die englische gibt es im Dreierpack auf DVD, also mit den beiden anderen Fernsehfilmen zusammen. Die Handlung wurde leicht verändert dazu gleich, vor allem aber wurde sie in den 80ern angesiedelt, also zur Zeit, in der der Film gedreht wurde. Das merkt man natürlich an der Mode, an den Autos, den Frisuren und ja, ich weiß nicht genau, warum die Drehbuchschreiber das reingebracht haben. Poirot versucht seine Memoiren auf einem PC mit Monochrom-Monitor, das sind doch diese grünlichen Monitor, also wo die grüne Schrift auf schwarzem Hintergrund. Also er versucht auf jeden Fall mit ganz modernen, damals modernen Mitteln seinen Memoiren zu schreiben und scheitert daran. Offenbar versprach man sich auch viel davon, den Film nicht in England spielen zu lassen, auch nicht in den USA, wo er ja sozusagen produziert wurde und für den Markt er gedacht war, sondern im mexikanischen Acapulco. Die meisten der handelnden Personen sind dann auch keine Engländer, sondern US-Amerikaner oder Einheimische. Die meisten Namen sind geändert und Poirot ist aus welchem Grund auch immer gerade in Los Angeles. Vielleicht wohnt er da ja auch. Keine Ahnung, ich kenne die anderen. Ich habe nicht mehr so viel Erinnerung an die anderen Fernsehfilme. Eine einschneidende Veränderung ist, dass Satterthwaite durch Hastings ersetzt wird. Das ist zunächst mal schade, weil ich Satterthwaite ja sehr schätze, aber darauf komme ich später auch noch bei den anderen Verfilmungen. Vielleicht wäre diese Figur in einem Film auch nicht so effektiv gewesen wie im Buch. Und Jonathan Cecil ist ein hervorragender Hastings. Wunderbar trottelig und trotzdem überall mit Feuereifer dabei. Einmal macht Poirot ihn so richtig zur Schnecke. Überhaupt ist diese Szene, als die beiden einen Geheimgang entdecken, die amüsanteste des Films. Ansonsten hält sich der Film relativ eng an das Buch, er wirkt aber weniger präzise und oberflächlicher. Die Fassade ist sehr glatt, es ist irgendwie alles schickimicki und da ist wenig dahinter. Für mich hat das dazu geführt, dass ich Schwierigkeiten hatte, die weiblichen Figuren zu unterscheiden. Alle schick, alle gut aussehend und alle irgendwie austauschbar. Eck nehme ich da mal aus, die ist auch in diesem Film unverwechselbar und eigentlich ganz gut gespielt. Aber trotz dieser Einschränkungen funktioniert die Christie-Maschinerie und auch die Überraschung am Schluss. Ein Pluspunkt ist die Beziehung zwischen Charles Cartwright, also nicht Sir, ist auch ein amerikanischer Schauspieler, und Egg. Charles Cartwright wurde gespielt von Tony Curtis, damals 61, ein Weltstar, und Egg wurde gespielt von der jungen Emma Sams, damals Mitte 20. Also der Altersunterschied ist noch größer als in der Vorlage. Die Beziehung gibt aber ansonsten sehr gut wieder, was Agatha Christie in ihrem Roman beschreibt, mit der entsprechenden Ambivalenz. Weniger gelungen ist die Figur des Ricardo Montoya, der Oliver Manders ersetzt. Bei Poirot habe ich gemischte Gefühle. Sir Peter Ustinov ist ein fantastischer Schauspieler und die Figur funktioniert auch wunderbar, aber es ist nicht wirklich Poirot. Er hat so einige seiner Manierismen, aber andere eben nicht. Er ist aber auch nicht jemand anders, sondern er ist irgendwie so ein Zwischending und das führt dazu, dass man sein Spiel genießt, aber irgendwie nicht so diese Differenziertheit und diese Vollständigkeit entsteht, die es halt bei Agatha Christie ist. Nie hätte sich Poirot von Hastings den Kragen richten lassen und niemals hätte er fast auf dem Markt Erdbeeren geklaut. Und ganz allgemein ist er eine Spur weniger schick als das literarische Vorbild. Allerdings, das muss ich zugeben, bei mir hat es jeder Poirot schwer gegen David Suchet. Und wie gesagt, prinzipiell funktioniert als Figur wunderbar und Ustinov spielt mit Freude und Energie. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, er spielt eigentlich eher für sich als für das Drehbuch. Als Gift dient übrigens nicht Nikotin, sondern Benzotin, aus welchem Grund auch immer, was aber ebenfalls als Pestizid verwendet wird oder wurde. Diesmal halt nicht für Rosen, sondern für Orchideen, aber das ist egal. Das Kartenhaus interessanterweise mit dem speziellen Kartenspiel Happy Families, das taucht auf. Und das Mordmotiv ist passend zum Titel das Amerikanische. Und das muss man tatsächlich sagen, in diesem Setting ist das die einzige Möglichkeit. Das englische Motiv würde da gar nicht dazu passen. Insofern, ja, netter Film, aber irgendwie hat es mich nicht so ganz vom Hocker gerissen. Aber jetzt weiche ich etwas ab und verlasse die Leinwand und möchte zumindest noch ein paar Sätze verlieren zu den Poirot-Hörspielen der BBC. Also zwischen 1987 bis 2007 hat die BBC fast alle Poirots, also alle Poirot-Romane, als Hörspiele aufnehmen lassen. Bis auf die ersten beiden Fälle wird Hercule Poirot dabei von John Moffat verkörpert, der das ganz wunderbar macht. Auch die anderen Rollen sind in der Regel exzellent besetzt und die Skripte geben die Romane sehr gut wieder. Und die Veränderungen, die vorgenommen werden, die sind wirklich gut begründet und dienen dann auch dem Hörspiel. Natürlich gab es auch dann 2002 ein Hörspiel mit John Moffat zu Three Act Tragedy. In diesem Hörspiel, anders als in allen Verfilmungen, spielt Mr. Satterthwaite mit. Das hat mir zunächst mal gut gefallen, als ich davon gehört habe oder als ich das gelesen habe, aber das Hörspiel zeigt auch, dass es durchaus einen Grund geben könnte, ihn wegzulassen. Denn es macht ja einen großen Reiz seiner Figur aus in den Romanen oder in dem Roman, dass wir an seinen Gedanken teilhaben. Und das funktioniert in diesem Hörspiel nicht. So ist er einer von mehreren Detektiven, nämlich der am wenigsten hervorgehobene, und wenn ich ehrlich bin, man hätte ihn auch weglassen können. Hätte nichts geschadet. Eine Möglichkeit wäre gewesen, ihn als Erzähler einzusetzen, aber diesen Platz nimmt Poirot ein. Anders als im Roman. Das ist eine ungewöhnliche Wahl, auch wenn John Moffat das auch gut macht, aber die ist wahrscheinlich getroffen worden, weil er sonst laut Vorlage wirklich wenig Screamtime hätte. Die Verfilmungen haben dieses Problem, wenn man es als Problem bezeichnen will, die haben dieses Problem gelöst, indem sie ihn einfach häufiger vorkommen ließen, also ihn stärker an den Ermittlungen beteiligten. Ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn das Hörbuch dem Roman gefolgt wäre mit einem kleineren Part für Poirot und Satterthwaite der Erzähler gewesen wäre. Sei es drum, es ist gut so, wie es ist, denn ansonsten ist das Hörspiel super. Ich fand spannend, wie das Hörspiel die interessanteste Figur des Romans zeichnet, Muriel Wills alias Anthony Ash. Sie wird von Elizabeth Proud gespielt, interessanterweise auch eine Radiodramaturgin, also nicht nur Schauspielerin, sondern auch Schriftstellerin, so wie eben Muriel Wills. Elizabeth Proud macht von der Stimmlage fast eine Art Miss Marple aus ihr. Passt sehr gut zur Schilderung im Roman, wo ihre Erscheinung im Unterschied zu ihren scharfzüngigen Theaterstücken doch als etwas kleinbürgerlich beschrieben wird. Fast ein Vierteljahrhundert nach der Verfilmung mit Peter Ustinov erscheint, also 2010, Three Act Tragedy mit David Suchet. Ein Teil der langen Verfilmung Agatha Christie's Hercule Poirot, wo wirklich jede Kurzgeschichte und jeder Roman verfilmt wurde mit David Suchet. 12. Staffel, also schon ziemlich am Ende der Verfilmungen. Ich finde diese Verfilmung richtig gut. Also muss ich tatsächlich sagen, es ist eine der letzten, es ist die vorletzte Staffel, aber sie machen es wirklich richtig gut. Ob das jetzt die Besetzung ist, ob das jetzt das Schauspiel allgemein ist, ob es das Drehbuch ist, ob es die Kulissen sind, völlig egal. Es ist alles einfach nur wunderbar. Die komplette Serie spielt ja, egal welcher Poirot dann verfilmt wird, in den späten 30ern. Lange genau im Jahr 1936, dann auch etwas später. In jedem Fall ist es die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, die dort dargestellt wird. Bei manchen Romanen, eben gerade bei denen aus den 60ern, 70ern, ist das ein Problem. Da muss man halt wirklich umschreiben. In dem Fall passt es wunderbar. Also es ist ja tatsächlich nur irgendwie ein paar Jahre später, als der Roman spielt. Und das ist ja auch wirklich kein Problem. Kulissen und Kostüme, sagte ich schon, sind wunderbar und liebevoll gestaltet. Das zeigt schon der Vergleich von Crow's Nest, eine moderne Monstrosität eines neureichen Schauspielers, und Melford Abbey, ein wirklich alter Kasten, den der ebenfalls neureiche Dr. Bartholomew Strange für einen Apfel und ein Ei erworben hat. Die Handlung hält sich sehr eng an die Vorlage, glättet sie an der einen oder anderen Stelle, was aber nicht schlimm ist. Das Ensemble ist reduziert, Satterthwaite und Angela Sutcliffe fehlen und dadurch konzentriert. Die Gästelisten der beiden Partys sind nun bis auf Charles Cartwright, Miss Milroy und Poirot exakt gleich. Das Mordmotiv ist das des englischen Originals. Das Finale ist verändert, was den Ort betrifft, nicht vom Inhalt her. Es spielt nämlich passenderweise auf einer Theaterbühne. Aber es ist ein ganz starkes, also wirklich richtig starkes Finale und ist ausgezeichnet gespielt, gerade von Sir Charles und Egg. Überhaupt wird die Theateratmosphäre in dieser Verfilmung sehr gut eingefangen. Die spielt bei Peter Ustinov und seiner Verfilmung überhaupt gar keine Rolle. Hier, dieser Film beginnt in einem Theater, der Vorhang öffnet sich und dann geht's los. Poirot hat seinen ersten Auftritt durch eine Art Kulissentür in seinem Gästezimmer, in dem auch einige Theaterplakate hängen. Und immer wieder kommen Elemente vor, die aus einer Theateraufführung stammen könnten. Das transportiert die von mir so geschätzte Theateratmosphäre des Romans ganz ausgezeichnet. Aber das hindert die Beziehungen und Konflikte überhaupt nicht dran, absolut glaubwürdig geschildert zu sein, wie es eben in einer guten Theateraufführung auch der Fall wäre. Wie gesagt, ich finde Meilen besser als bei der Ustinov-Verfilmung, wo leider dieses Theaterelement so gut wie keine Rolle spielt. Und warum es jetzt Mord in drei Akten heißt, diese Verfilmung, weiß dann ja auch letztlich keiner. Die Besetzung, auch das hatte ich schon angedeutet, ist durchgehend superb. Natürlich Poirot, der ein wahrer Genuss ist, seine kleinen Manierismen, sein typischer Gang, sein Akzent und seine kuriose Art, mit der englischen Sprache umzugehen, wovon viel einfach nur Show ist, seine Energieausbrüche und seine Einfühlsamkeit, aber auch seine Ironie. Alles ist da. Ich bleibe dabei, David Suchet ist der beste Poirot aller Zeiten, aber jetzt habe ich es mal gesagt, jetzt zeige ich es auch nicht mehr in dieser Folge. Sir Charles und Egg sind 2010 ähnlich gut wie 1986. Martin Shaw, der Sir Charles spielt, ein englischer Schauspielveteran, der verkörpert fantastisch den wandelbaren Mann mit den 1000 Gesichtern. Also Sir Charles ist in so vielen unterschiedlichen Outfits unterwegs und das ist schon sehr schön. Und man muss natürlich zugeben, dass Martin Shaw dazu auch viel mehr Gelegenheiten bekommt als Tony Curtis. Egg ist, auch das begünstigt durch das Skript, eine absolut glaubwürdige Mischung aus Unsicherheit und Energie und die Chemie zwischen beiden stimmt. In der Schlussszene spielen beide ausgezeichnet. Martin Shaw war zum Zeitpunkt der Ausstrahlung 65, also noch ein Tuck älter als Tony Curtis und auf jeden Fall deutlich älter als Charles Cartwright, der laut Roman 55 Jahre alt ist. Also insofern die gleiche Kombi wie im älteren Film, sehr erfahrener älterer Schauspieler und völlig unbekannte junge Schauspielerin, in diesem Fall die Waliserin Kimberley Nixon. Und das hat ja auch so seinen Anklang an den Roman, da ist es ja auch der sehr erfahrene ältere Schauspieler. Mr. Satterthwaite fehlt, seine Parts werden aufgeteilt, auch auf Poirot. Das führt zu der leichten Schwäche, dass Poirot von Sir Charles als einer seiner beiden besten Freunde bezeichnet wird und die Enttäuschung von Poirot am Ende über das, was Sir Charles getan hat, die passt auch dazu. Allerdings macht es das etwas unglaubwürdig, dass Poirot entscheidende Details von Sir Charles Leben dann doch nicht kennt, also zum Beispiel nicht weiß, dass Sir Charles schon mal verheiratet war. Bartholomew Strange ist völlig anders dargestellt als in der 1986er Verfilmung. Die Darstellung dort passt irgendwie besser zu meinem Bild, das ich von dem Arzt hatte, aber man muss sagen, hier in dieser Verfilmung wird Bartholomew Strange fantastisch gespielt von Art Malik. Also es ist wirklich eine tolle Darstellung. Das gleiche gilt für Muriel Wills, auf ihre Art genauso glaubwürdig wie im Hörspiel. Also diese Theaterschriftstellerin, die alles um sich herum aufsaugt, um es später in ihren Stücken zu verwenden, die neugierig ist, man könnte auch sagen, die ihre Nase in alle Dinge reinsteckt, auch in die, mit denen sie eigentlich nichts zu tun hat. Und interessanterweise wird diese Figur, die wird im Hörspiel und in diesem Film völlig unterschiedlich dargestellt. Aber beide Arten passen wunderbar. Also insofern zeigt es das auch nochmal den Reichtum dieses Charakters. Kate Ashfield, bekannt aus der Zombie-Komödie Shaun of the Dead, die Muriel Wills spielt, auch die ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Drehbuchschreiberin. Also auch wie im Hörspiel sozusagen diese Doppelfunktion. Und dadurch wird einer der Elemente des Romans auf eine interessante Weise aufgegriffen. Abschließend gesagt, ich muss es zugeben und man konnte es, glaube ich, auch merken, ich habe den Film sehr genossen. So sehr, dass ich jetzt große Lust verspüre, all die Poirot-Verfilmungen von 1989 bis 2013, es waren ja so viele, 13 Staffeln, dass ich mir den nochmal anschaue. Es ist irgendwie viel zu lange her. Zuvor aber zum Schluss noch ein ganz spannendes Projekt, das mir bis vor kurzem noch gar nicht bekannt war. 2006 und 2008 zeigte das französische Fernsehen France 2 eine sehr lose Adaption von Hercule Poirot's Christmas. Hercule Poirot wurde dabei durch andere Charaktere ersetzt und das Ganze spielte auch in Frankreich. Diese Miniserie war offenbar ein grandioser Erfolg und trotz der nur vagen Ähnlichkeit mit dem Christie-Roman wird Agatha Christies Enkel Matthew zitiert, es sei die beste Verfilmung, die er gesehen habe. Und das sagt er offenbar in den Jahren, in denen David Suchet bei seinen Verfilmungen voll dabei war. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich Hercule Poirot's Christmas in der französischen Fassung nicht gesehen habe. Aber aus dieser Miniserie entstanden letztlich bis heute 3 Staffeln von ähnlich verfilmten Agatha Christie-Romanen. Und dann in der letzten Staffel sind es eher Drehbücher, die so wie die Verleger so schön sagen, inspiriert von Agatha Christie. Klingt dann so ein bisschen wie Rosamunde Pilcher, aber egal. Heute geht es ja um die 2. Staffel. Die Folgen dieser 3 Staffeln spielen immer in Frankreich und jedes Mal mit einem gleichbleibenden französischen Ermittlungsteam, also pro Staffel. Die 1. Staffel spielt in den 30ern, die 2. Staffel spielt in den 50er, 60ern, die 3. Staffel dann in den 70ern. Aber wie auch immer, offenbar, so steht das zumindest im Netz zu lesen, ist der Kern der Christie-Plots immer bewahrt. Ich kann das nur für eine Folge beurteilen, nämlich für die 21. Folge der 2. Staffel, Drama in 3 Akten, ausgestrahlt 2018, angesiedelt, ich würde es mal so sagen, irgendwie späte 50er, also es wird gesagt, dass es der Rock'n'Roll noch sehr neu ist. Ich sagte ja schon, dass die Folgen dieser Serie nur sehr lose auf Vorlagen von Agatha Christie beruhen. Das ist eine. Das andere ist, dass die Geschichten flippig, abgedreht sind und sich nicht besonders ernst nehmen. Und dennoch ist zumindest bei der Folge, die auf Three Act Tragedy beruht, also Drama in drei Akten, ist schon noch einiges zu spüren von der Vorlage. Und das beruht zum Teil darauf, dass diese Verfilmung viel stärker als das Original im Theatermilieu spielt, nämlich in der Schauspielschule der alternden, alkoholabhängigen Diva Mascha Semenow. Poirot taucht übrigens nicht auf, stattdessen ermittelt in Lee Kommissar Sven Laurence. Er wird unterstützt von seiner Sekretärin Marlene Leroy, das ist so eine Art französische Marilyn Monroe, klingt ja auch ein bisschen ähnlich, und der Lokalreporterin Alice Avril. Das ist in allen Folgen der zweiten Staffel so. Wie in der Vorlage geschehen drei Morde, aber eigentlich ist es keine Tragödie, sondern eine Komödie mit einer Menge humorvoller kleiner Szenen, die von dem grandiosen Spiel der drei Ermittelnden leben. Alle drei sind auch irgendwie in die Krimi-Handlung eingewoben. Marlene verliebt sich in den Mörder, den Schauspieler Albert Michel. Sie ist also sozusagen die Egg zu Sir Charles. Laurence ist missmutig, weil er seine Sekretärin vermisst und weil er zufälligerweise genauso aussieht wie Albert Michel und dauernd mit ihm verwechselt wird. Beide werden auch vom gleichen Schauspieler dargestellt. Alice schließlich nimmt an einem Schauspielkurs von Mascha Semenow teil, wird vom ersten Mordopfer ziemlich unverschämt angebaggert und verbringt eine denkwürdige Zeit in einer Arrestzelle. Mehr brauche ich jetzt eigentlich gar nicht zu verraten. Wer Three Act Tragedy kennt, weiß sowieso, worauf es hinausläuft, aber es gibt doch so viel anderes zu entdecken, denn wie gesagt, der Plot ist nur sehr lose angelehnt an die Vorlage, auch wenn die Grundstruktur da ist. Leider fällt das Motiv mit der Generalprobe weg. Das ist eigentlich auch von Anfang an klar. Kleine Elemente tauchen auf aus dem Roman, wie die wahnsinnige Frau des Mörders, ein fingierter Unfall, das Schäkern eines Mordopfers mit seinem Bediensteten. Es gibt sogar allerdings recht plumpe Anklänge an die Figur der Muriel Wells. Ansonsten eine temporeiche, höchst unterhaltsame Kriminalkomödie, die mich so ein bisschen erinnerte an die Massen von komödiantischen Krimiserien, die es im Vorabendprogramm so gibt, von Rosenheim Cops bis Inspektor Barnaby, aber sie hat dann doch was Besonderes. Ich glaube, dass es auch an der Vorlage liegt, aber auch an der liebevollen Gestaltung und dem tollen Spiel. Und vor allem erlaubt dieses Spiel und erlauben auch die Skripte bei aller Komik auch eine tiefe Tragik. Zumindest in dieser Folge. Wie gesagt, es ist die einzige, die ich bisher gesehen habe. Die Raffinesse des Plots bei Agatha Christie wird natürlich längst nicht erreicht. Aber ich glaube, das war gar nicht angestrebt. Ich finde es faszinierend, dass der Einfluss von Agatha Christie solche Ergebnisse hervorbringt. Denn es ist doch mehr in dieser Serie, als dass einfach nur Agatha Christie als werbewirksamer Name draufklebt. Ein Fazit? Drei ganz unterschiedliche Verfilmungen. Alle für das Fernsehen, keine wirklich schlecht. Der Film mit David Suchet ist mit Abstand der beste Krimi von den dreien und auch die beste Verfilmung der Vorlage. Da gibt es für mich keine Frage. Die französische Verfilmung macht sich weder die Mühe, die Handlung 1:1 zu übertragen, noch irgendwie eine Poirot-Figur da hineinzubringen. Auch Kommissar Laurence ist völlig anders. Dabei kommt ein Film heraus, der mühelos für sich selbst steht, den der kleine Schuss Agatha Christie allerdings über Serien wie Inspektor Barnaby heraushebt. Es ist eben ganz klar keine Massenware. Die SchauspielerInnen sind in beiden Filmen toll. Und beide Filme haben in mir große Lust geweckt, die jeweiligen Serien weiter oder wieder zu sehen. Der Film mit Peter Ustinov fällt für mich dagegen klar ab. Das ist nicht nur das Alter. 1986 ist doch irgendwie schon weit weg und das ist das quadratische Fernsehformat. Das ist irgendwie ungewohnt, aber das ist es wirklich nicht nur. Weil es gibt auch andere Filme aus der Zeit, die sich wunderbar gehalten haben. Der Film wirkt irgendwie halbherzig. Poirot und Hastings sind toll, auch Egg und Sir Charles, aber der Rest? Die Übertragung der Handlung funktioniert nur halb, auch diese sozusagen, diese Umsiedlung der Handlung nach Acapulco und hat eigentlich nur den Grund, exotisches Flair einzubringen. Der Krimiplot bleibt der Vorlage weitgehend treu, die Abänderungen machen ihn aber schwächer. Es ist anders als in der Verfilmung mit David Suchet, wo kleine Korrekturen eigentlich eher zum Positiven sich auswirken. Und der Humor ist dann doch deutlich schwächer als bei den mörderischen Spielen. Ja, ich habe mich durchaus gut unterhalten. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt unbedingt gleich mit den anderen Poros mit Peter Ustinov weitergucken. Soweit also meine kleine Sonderfolge zum 150. Ich werde das jetzt mit den Verfilmungen nicht bei jedem Roman in dieser Ausführlichkeit machen, aber ich habe mir vorgenommen, den einen oder anderen Hinweis auf Verfilmungen, wenn ich sie denn gesehen habe, will ich dann doch geben, wenn es sich gerade ergibt.
Und dann kommt ja noch Tod auf dem Nil, ein Roman, der mit Peter Ustinov, David Suchet und Kenneth Branagh verfilmt wurde. Und 2025 soll dazu auch noch ein Computerspiel herauskommen. Also im Jahr dieser Aufnahme. Aber bis dahin ist es ja noch eine ganze Weile hin. Für heute vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute.